noch ruft die Liebe. Ja, sie bittet. Komm. Des Vaters Gnadenarme sind geöffnet, mein Herz. Der Jüngling deutet auf sich selbst, ist bereit, dich dem Vater in den Schoß zu legen. Die Demütigung des Selbergehens kann dir jetzt der liebe Sohn ersparen, obwohl du im Freveln Übermut nach jener hocherhabenen Schöpferfrucht verlangst, die keinem Kinde werden kann. Komm, Sadhana, ich trage dich zur Uhr. Kann von feierlicher Stille im Besonderen gesprochen werden, wie sie noch nie empfunden ward, dann hier. Oft herrschte sie, geschahen große Dinge, und auch da gab es Steigerungen. Alle bisher erlebte Stille ist jedoch ein Nichts gegen das, was sich über alles Licht, über die aufkeimende Finsternis, über Raum und Zeit, wie ein Stillstand, heilig und lähmend, ergießt. Die Last nimmt zu, je länger das Schweigen dauert. Die Fürsten, den Jüngling umgebend, wie die Fackeln Urs Stuhl, wissen, dass keine Zeit zum Reden ist. Alles ist gesagt, was gesagt werden durfte und musste, um ein Kind auf seinen Platz zurückzuleiten, ohne das freie Wille-Gesetz zu fesseln. Sadhana schweigt. Kann sie auch anders? Muss nicht des Jünglings Ruf ihr Herz zutiefst erschüttern? Oh ja, gewiss nicht nur jenen Teil, der sich trotzig abgekehrt, um statt ihrer Kraft Urs Macht zu erlangen. In ihr erhebt sich ein gewaltiger Streit. Der stets urverhaftete Geistteil, bald von den gütigen, eindringlichen Worten des Liebessohnes eingefangen, versucht mit seiner vollen, freien Fähigkeit, das Schöpfungskind noch einmal umzuwenden. Sähe es jetzt einmal in die Liebeaugen, so käme schon ein freies, es ist vollbracht zustande. Das opferreiche, durch heiliges Blut besiegelte, es ist vollbracht, könnte ungeschehen bleiben. Sadhana sieht zwar zum Jüngling nur Liebe hin, wie sie in Ur ihr höchstes Maß besitzt, das Machtmaß heiliger Verwesenheit und der hehren Siebenfältigkeit. Das Maß untrennbarer Einheit, Alleinigkeit des ewig einzigen Ur. Sie sucht aber nicht die Jünglingsaugen. Kann, will oder darf sie nicht, weil sie machtgelüstig ist? Noch ist's Geheimnis, das die Fürsten ahnen. O, sie kann und darf. Dass sie nicht will, liegt daran, weil sie kann und darf auf die Seite ihres Trotzes. Das will auf die Seite ihres freien Geistes stellt, doch ihre Scharen keineswegs dabei vergisst. Wiederholt versucht sie es, allmählich in die heiligen Augen einzutauchen. Sie sagt sich selbst: Nichts hindert mich daran. Ich müsste sehen, was aufzugeben oder einzutauschen sei. Gebe ich mich jetzt der Macht der Jünglingsaugen preis, dann bleibe ich von ihr in Ewigkeit gefangen. Sie wendet sich, geht mitten durch die harrenden Dunklen und bleibt hinter der letzten Reihe stehen. Aus der Ferne versucht sie es, die Augen zu ertragen. Aber sie, ganz nahe sind sie hergerückt. Für diese Augen gibt es keine Ferne. In Klammer Jeremia 23, 23. Ohnmächtige Wut ballt sich in ihr zusammen und sie geht wieder bis zum Jüngling vor. Ich weiß, sagt sie und weiß nicht, wie weit sie abgewichen ist. Du bist etwas Besonderes, noch hast du dich nicht offenbart, außer dass wenige Kinder eines Ur dich sahen. Auch du trägst einen Mantel, der deinen Reichtum oder deine Armut deckt. Etwa bist du sogar Ur, der sich solcher Art bedienen muss, damit seine Kinder umso williger an ihn glauben. Ah, es gibt stets zwei Kräfte, von denen eine mir gehört und die ich selber bin. Ich frage mich bisher vergeblich, wieso sich Ur, die andere Kraft, in verschiedenen Wesenheiten offenbaren konnte. Deine Augen, die auch hinter meiner Schar mir nahe waren, haben das Geheimnis mir gezeigt. Der sich seit kurzem Vater nennt, was seiner Lehre widerspricht, da erst der nächste Schöpfungstag den Vater brächte, hat sich beide Kräfte angeeignet und sie zu den Fundamenten, zu dem getrennten Positiv und Negativ gemacht. So entstanden zwei sich widerstrebende Pole durch die Absurdität von unwandelbaren und wandelbaren Gesetzen, können keine Werke zur Vollkommenheit gelangen. Vorbehaltene Bedingungen lassen sich mit Willensfreiheit nie in Einklang bringen. Dass ich nicht lache. Die Wahrheit wurde allen vorenthalten. Nun reiße ich den geheimnisvollen Schleier der Vielfältigkeit eines Ur hinweg und will sagen, wie es ist. Beide Kräfte waren von Anfang an getrennt und sollten niemals ausgeglichen sein. Sie konnten sich im freien Kampfe messen, bis sich erwies, welche Kraft die ursächliche war. Ha, es ist noch nicht zu spät. Rechtzeitig kam mir das bewusste Sein, um ein gewichtiges Wort für die Schöpfung einzuwerfen, damit die Entscheidung bald und gut geschieht. O schöner Jüngling, den ich eigentlich ins Herz geschlossen habe und obendrein bedauere, dass du kein Kraft-Ich bist, sondern eine Augenblicksgestalt. Höre mich an, auch wenn du als Beauftragter Urs oder gar um eines dich persönlich angehenden Umstandes willen, als verkappter Ur selber vor mir stehst. Zwei Kraftfundamente stellen erstens die Bedingungen dar, durch die sich alles unwandelbar zu erfüllen hat. Zweitens den freien Willen, der das Wandelbare bietet. Welches Fundament je einer Kraft entsprach, lag daran, welches Kraftgeschöpf sich eines der Fundamente nutzbar machte. Das Kraftgeschöpf Ur, zuerst erwacht, hat sich klüglich das Bedingungsfundament erkoren. Daher war ihm möglich, obwohl ungerecht, sich auch das Fundament des freien Willens anzueignen, um das Werk aus beiden Kräften zu beherrschen. Weil er aber wusste, dass keine Angleichung oder gar Verschmelzung möglich war, der Uranfang schuf sie getrennt, gab er die zweite Kraft samt Fundament als sogenannte Schöpfergnade den Nacherwachten, teilte sie aber unter ihnen auf, damit keine zweite Machtperson erstehe, mit der er sich hätte auseinandersetzen müssen. Die eingetretene Entscheidung beweist es nun, dass die Fundamente unvereinbar bleiben. Hat die erste Machtperson sich die Bedingungen errafft, so ist folgerichtig, dass in mir die zweite Kraft voll wahr zu Hause ist. Der volle freie Wille, das wandelbare Urgesetz. In diesem aber ruht allein die Macht zur freien Tat. Ist mit Gesetzen, die sich weder biegen noch verändern lassen, obendrein durch Stützung auf Bedingungen verhärtet werden, etwas zu beginnen? Ich wüsste nicht. Der freie Wille aber, dessen Grund die Wandelbarkeit allmählich sich entwickelnder, aufbauender Gesetze ist, lässt ein aus starrer Form hervorgegangenes Schöpfungswerk zu höchst herrlicher Blüte und Frucht gedeihen. Die zweite Kraft wird die erste starre Kraft besiegen. Höret, ihr Geschaffenen, ihr Ersten, die ihr bekundet, unter mir zu stehen, eure Fackeln an meinem Feuer angebrannt zu haben. Ja, es gab einen Allmachtsur, dessen unwandelbare Normen erstarrte Dinge schufen, die als nicht erhaltungsfähig sich erwiesen. Er musste die zweite aufblühende, in Zukunft allein herrschende Kraft anerkennen. Er hat uns dem Worte nach erschaffen, wie er sagte. Erst der Gedanke, dann das Wort. der Versuch, sein ausgedientes, unwandelbares Gesetz mit dem Wandelbaren auszutauschen, gelingt ihm nicht. Die Fundamente sind abzulösen und nicht auszugleichen. Da versuchte er durch Freiheitsraub die zweite Kraft sich anzueignen, um durch sie das sogenannte Urdasein sich zu erhalten. Das Werk entwickelt sich. Die unwandelbare Bedingungskraft ist am Ende angelangt. Beweis: Urs verbergen in der Wolke. Die zweite Kraft steigt ins Regiment. Nicht ich, die abhängige Sadhana, durch irgendeine Gnade erhobene, nein, ich als Schöpfungswillenskraft trete meine Herrschaft an. Ihr Fürsten müsst es jetzt bezeugen, dass Ur, der die erste Kraft gewesen ist, im nunmehrigen Taturjahr die zweite Kraft, den freien Willen, zum Fundament erhob. Ich nehme so nach das in Anspruch, was Ur selbst als Wirklichkeit bewies. Das Recht liegt ganz bei mir. Ich bin die zweite Kraft, die zur ersten wurde. Das Fundament des Taturjahres. Höret es, ihr Nachgeschaffenen. Frei seid ihr, frei und wandelfähig. Nicht mehr untersteht ihr dem erstarrten Fundament, sondern es erscheint für euch das höchste Ziel, das da lautet: Vollendung des Taturjahres durch euch. Das bedenket, wenn ihr euch entscheiden wollt. Hart lastet es auf Raum und Zeit. Die Last ist eines Widersachers Wort, das nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist. Ob die Engelsfürsten das Gesagte mit Urs Tatsachen in Einklang bringen werden? Leichter wäre es, Urs Liebe gäbe eine Antwort. Kann diese aber hier alleinig rechten? Sie will allerdings das arme Kind vor dem bewusst gewollten Schritt des Widersachertums bewahren. Nicht umsonst bot der Jüngling gern sein Herz dafür. Er sieht die sieben Fürsten an, von denen jeder weiß, was zu geschehen hat. Doch der Weisheitsträger hat das Wort. Hell leuchten seine Augen auf, die wie Sonnenstrahlen Raum und Zeit durchdringen. Die Weisheit stellt Urs Wahrheit und des Widersachers Rede gegenüber. Zuriel, neben dem Jüngling stehend, spricht: Sadhana, du sprachst größere Wahrheit aus, als in dir lag. Etwas Urgöttliches, das aber nicht aus deinem Wissen kam, sondern aus der Siebenfältigkeit, die Ur in dir verkörpert hat. Du willst das Freiheitsgesetz, die Wandelbarkeit, die sich nach jeder Seite ohne Ordnung wenden ließe? Das sollst du haben, wenn du durchaus willst. Der Ordnung-Wille-Plan bleibt trotzdem unberührt in Urprinzip bestehen. Dafür hast du selbst das beste Zeugnis abgelegt. Wie kam es denn, dass du solches offenbaren konntest, obwohl dir die Erkenntnis dazu fehlt, es auch nicht in deinem Willen lag? Wie möglich konntest du uns von der hehren Schöpferordnung überzeugen, da du die Ordnung umzustoßen suchst? Du staunst und meinst, ich drehe dir die Worte um. Oh nein, ich will dir Punkt für Punkt genau erklären. Dazu kann sich jeder äußern. Doch es kommt wohl nur ein Für heraus, für deine Rede und was ich hinzuzufügen habe. Dein Wissen sei hervorgehoben, dass der wundersame Jüngling ein besonderer ist. Oh, er konnte dir das Wissen geben. Im heiligen Hain erklärte er das Besondere. Urs Liebe zur Person gestaltet. War es nichts Besonderes, dass die Freiheit den Bedingungen gleichzusetzen war? Du und wir sieben ahnten, dass der Jüngling Opferträger würde, brächte uns die Schöpfungsfreiheitsprobe einen Fall. Nun ist es uns bewusst geworden, ebenso, dass du zur Urheberin des Schöpfungsopfers wirst, wenn du auf deinem Abweg bleibst. Dieses Wissen hinderte dich, den gütevollen Augen zu begegnen. Und noch mehr, das Wissende erkennen, im Jüngling Ur zu sehen. Ur als Liebe, als jenen Gottherzteil, der sich den sechsten Werktag auserkoren hat, trieb dich hinter deine Scharen. Du hast recht. Am, nicht im Anfang, in Klammer 1. Mose 1, 1. Johannes 1, 1 gab es zwei Kräfte, wenn du die gewaltigen Urquellteile, das Innere, geistig-essentielle und das Äußere, geistig-substanzielle, so nennen willst. Schon am für uns ersten Ordnungstag erhielten wir davon ein gutes Licht. Allein, Ur war in sich selber eine Kraft, besser die Macht. Denn Macht und Kraft bildeten nichts Gegensätzliches in ihm. Sie entströmen seinem Quell, wie da seine Sonne Licht und Wärme sendet. Du würdest dich vergeblich mühen, sie zu trennen. Nur die aus Quell und Sonne kommenden Vielfältigkeiten sind zu sehen und wahrzunehmen. Um bei deinem Wortbegriff zu bleiben, sind also beide Quellteile nicht zu verwechseln mit dem allheiligen Urstrom, mit dem einzigen Ur, der nur der Kinder wegen die vier Wesensströme, die vier Wesenheiten sich schuf und darin offenbarte. Dass du eine, nennen wir sie, zweite Kraft verkörpern sollst, ist uns Fürsten absolut nicht neu. Ur nannte dich einst seinen großen Widerhall, das Negativ, den Spiegel seines Inneren. Wo wäre also hier ein Widerspruch? Du erkennst ja vor der Schöpfung das längst Enthüllte als eine sich nun beweisende Wahrheit an. Dass Ur auch in der Vierwesenheit ewig ist, wurde uns bereits am Ordnungstag gekündet. Ur hat nicht nach unwandelbaren Gesetzen das Vatertum auf den siebenten Tag zurückgestellt. Es geschah im Rahmen der Entwicklung, der wandelbaren Gesetze, des freien Willens, der, wie du richtig sagtest, mit dem Taturjahr begonnen hat. Allmählich offenbartes haben wir als für uns dienlich anerkannt. Damit hast du fernerhin bestätigt, dass die Fundamentsträger unwandelbar und wandelbar, die urvorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen und der freie Wille der Kindgeschöpfe auszugleichen, obendrein in höchster Fülle restlos zu vereinigen sind. Unwandelbar wegen heiliger Erfüllung war die Art der Gestaltung dieser Zeitschöpfung, das Taturjahr aus einem Urzyklus. Wandelbar aber ist gewesen, dass wir sie erkennen und dadurch miterfüllbar machen konnten. Denn wir haben entschieden, dass der freie Wille als Gesetz in das Tatjahr einzugliedern sei. Also bringst nicht du uns Nachgeschaffenen, wie du uns billig nennst, den freien Willen. Nein, aus Urs zweitem, dem geistig-substanziellen Werkteil, dienenden Kraftstrom ging er hervor, und wir haben ihn uns schaffen dürfen, wie Ur ihn frei in unsere Hände gab. In einem hast du dich geirrt, Sadhana. Wir sind nicht die zweite Kraft, wir besitzen sie. Wären wir sie, wo bliebe unser bewusstes Leben? Denn Kraft in sich ist zwar lebendig, weil sie das zweite Urelement, das Wasser, ist. Wasser belebt alles, ist aber keine lebensbewusste Substanz. Wer will die Persönlichkeit mit einer Kraft vertauschen? Sadhana, das vermögen wir nicht. Doch wenn wir es auch könnten, sieh, wir wollen nicht. Wir wollen unser Eigenleben ganz behalten und in ihm Urs Kraftträger sein. Richtig ist, dass Ur uns beide Kräfte zugeleitet hat, und wie wir Leben und Kraft vereinigen, so sind auch beide Fundamente zu verschmelzen. Dass wir uns das Leben weder gaben noch nehmen können, bestätigt eine grundlegende Bedingung. Die Kraft aber können wir selbstständig entfalten, mit ihr unser Leben sogar frei umwandeln, wie der Jüngling sprach. Das beruht auf wandelbarem Gesetz. Auch hierzu gabst du selbst das schönste, wahrste Beispiel an. Höre. Deine Scharen sind aus dir gekommen. Nun probiere es an einem Kind, sein Leben auszulöschen durch deine Kraft im wandelbaren Gesetz. Gebieterisch hebt Zuriel die Rechte auf. Dann stellt er sanft ein kleines Kind vor Sadhana hin. Doch es wehrt sich heftig. Warum ich? Oh nein, ich will mein Leben haben. Ich weiß ja nicht, was dann mit mir geschieht. Sadhana erschrickt. Soll das eine Probe werden? Sie muss es darauf ankommen lassen. Darum sagt sie zum Kind, es würde sein Leben nicht verlieren. Doch weder dieses noch ein anderes Kind will mit sich experimentieren lassen. Sadhana muss ihre Schar beruhigen und sagt, dass jedes Kind seinen freien Willen habe. Richtig, fällt Zuriel rasch ein. Hier gilt der eigene Wille. Bringst du also mit pur deinem Willen jemals deine Kraft in Anwendung? Auch deine Kinder haben ihr unbedingtes Leben, doch ihre Kraft aus dem Leben sträubt sich gegen die Vernichtung. Du siehst, sogar in deinen Geschaffenen, wenngleich armselig und klein, herrschen Leben und Kraft in einem. Das Unbedingte und Bedingte, das Unwandelbare und Wandelbare. Deine durchaus tiefe Erläuterung sagt ferner, dass Ur tatsächlich beide Kraftströmungen trennte, weil sie sich nur so voll entfalten können. Jedoch, dass sie in Ur, vor allen Schaffungen, eine Einheit waren, lag ihrer nachmaligen Trennung nichts anderes zugrunde, als die Kinder einer höchstmöglichen Vollendung zuzuführen. Das machte eben diese Trennung möglich, weil durch die Werkgestaltung und der sie belebenden Geschöpfe das innere Urs eine Äußerlichkeit erfuhr. Denn auch die Geschöpfe hätten nicht sichtbar werden können, wenn nicht Ur selbst sich zuerst ganz einer Sichtbarwerdung unterworfen hätte. Inneres und Äußeres, von Ur stets als getrennte Kraftbewusstseinsarten dargestellt, hast du ganz genau erkannt. Diese traten mit Beginn des Tat-Ur-Jahres ihre Wechselwirkung an, da das Innere als Bedingung und unwandelbares Gesetz anzusprechen die erste uns erkennbare Kraft gewesen ist. So liegt nichts näher als die Wahrheit, dass Ur auf diese erste wirksam gemachte Kraft seine Werke gründete und sie daher mit Recht zum ersten Fundament erhob. Du sagtest, dass von Uranfang und Urende die Trennung beider Fundamente abhängig war. Welch große Wahrheit! Ja, der zeitlos Heilige offenbart sich daher stets als Ur. Die Werke sind aber zeitbedingt. Sie lösen sich einander ab, wobei neue Ziele mit größeren Vollendungen geschaffen werden. Abhängig von jedem Raumzeitablauf sind auch die Geschöpfe innerhalb eines Urzyklus geworden und nach unerforschlich heiligem Rat darin verbleibend. Unabhängig davon ist ein etwaiges Wiederwerden im Folgeurzyklus. Sie, Sadhana, der jetzige Zyklus mit der viergeteilten Schöpfung als heiligem Zwischenwerk begonnen, brachte werkbedingte Trennungen, die bis zum Ende des Folgeurjahres bestehen bleiben, ja, bis etwa auch zur Endherrlichkeit des unermesslich erhabenen Folgeurzyklus. Erst danach erhalten sie ihre Wiedervereinigung, weil sie dann von Bedingung und freiem Willen ihre Aus- und Angleichung gewonnen haben werden. Wir wissen ja, dass Ur in seiner Vierwesenheit eine unbedingte Einheit ist und sich darin alle Werke spiegeln. Auch wir tragen diese Einheit, wechselwirkend von Leben und Kraft, in uns, womit erwiesen ist, dass der zweite Kraftteil dem Kindwerk übergeben ward. Dass derselbe nach deinem sonderbaren Wort unter uns allen aufgeteilt wurde, damit keine zweite Machtperson erstünde, war ein Weisheitsakt, der Gerechtigkeit zur Wirkung hat. Könnte Ur alle Kinder zu sich erheben, wenn er die dem Leben beigegebene Kraft einzig einem zufließen ließe und die anderen wären leer ausgegangen? Du sagtest ja, frei seid ihr, frei und wandlungsfähig. Kannst du das mit deiner Anmaßung? Du wärest diese zweite Kraft in Einklang bringen? Willst du dich unter uns allen aufteilen? Gelingt dir das? O Sadhana, so tief geschaut und doch so töricht. Du kannst entweder dich erheben und die zweite Kraft an dich reißen, was freilich bei Gelingen uns anderen allen den freien Willen nähme und das Kindwerk auflösen würde. Oder du bleibst das, zu dem Ur in Güte dich erhob. Ein Kind, wie das Kleine, an dem du deine Probe einer Lebensauflösung vergeblich vorgenommen hast. Dann bleiben die unwandelbaren Gesetze, der erste Fundamentsträger, eine unbedingte Notwendigkeit. So auch erlangen alle Tage die Vollendung in der Tat. Nun komme ich zu dem, was du ohne eigene Erkenntnis und daher ohne eigenen Willen sprachst. Eine Wahrheit, die im Strahl der Urweisheit zu erkennen ist. Du sagtest, die Entscheidungszeit sei angebrochen, weil sich die Fundamentsträger nicht ausgleichen ließen. Gewiss, die große Schöpfungsfreiheitsprobe hast du nicht bestanden und daher lassen sich in dir die zwei Gesetzesfolgen auch nicht vereinigen. Gerade darin zeigt sich die ursächliche Kraft. Ur oder du. Nicht aber, ob unwandelbare oder wandelbare Gesetze, die durch sich ihre Einung haben. Doch ob du sie mit Ur erreichst, mag sich am Ende zeigen. Der Liebe, dem Jüngling, bleibt es überlassen, wann für dich solch Ende naht und ob es mit dem Ende eines Schöpfungstages oder erst eines Jahres verbunden werden muss. Unwandelbarkeit wird nicht beliebig umgedreht. Sie war, ist und bleibt ein festgefügtes Fundament, auf die Bedingungen gegründet, durch sie erhärtet, aber nicht verhärtet, wie du sagst. Wäre sie das, nicht könntest du jetzt fordernd, ja, herausfordernd vor Ur stehen, weil auf ihre Verhärtung ewig sich kein wandelbares Gefüge bauen lässt. Ich will dir diese Wahrheit mehr beleuchten. Ur schuf sich das Heiligtum, es stand immer festgefügt. Unwandelbar sind seine Fundamente mit allem, was dazu gehört. Wandelbar ist indessen vieles, was seine Mauern bergen. Jeder Tag enthüllte neue Zeichen. Neu gestaltet wurde auch der einheitliche Innenraum durch einen Vorhang, der seiner Einheit zwei Teile gab. Wäre aber das Gefüge, der heilige Bau, nicht fest gegründet, sage, wie hätte sich das Wandelbare, was täglich vor sich ging, erkennen lassen? Das gilt auch unserem Leben, unserer Kraft. Das Leben selbst bleibt unwandelbar, gleichgültig, wo es sich befindet oder wie es sich zum Ausdruck gibt. Doch in dem Leben, gleich wie im Heiligtum, kann die Kraft, die wandlungsfähig ist und Wandlungen erzeugt, Veränderungen schaffen, wie wir beide Gesetzesfolgen zum Einklang bringen. Also wird die Kraft das Innere unseres Lebens gestalten. Ehe Ur einen Gedanken zum Lebewesen machte, stellte er auf sein unwandelbares Leben das wandlungsfähige Kraftfeld. Die Schöpfung. Weil das nur Leben die sogenannte starre Form besaß, darum löste er aus seinem Urwillen die zuerst wirksame Eigenschaft in seinem Urleben, die wandlungsfähige Kraft, und ließ sie dominieren. Das geschah vor dem am Anfang in ihm, nicht außer ihm, wie auch im Heiligtum die Wandlungen vor sich gingen. Gewiss, Unwandelbares allein ließ sich nicht auf die Dauer als Gesetz erhalten, umso weniger, da ja die Werke wandelbar sein mussten, oder sie hätten sich in keiner Weise abgelöst. Wohlgemerkt, Sadhana, nur als Gesetz war dies unmöglich. Doch als Unwandelbarkeit selbst blieb die Macht in sich das, was sie urewig war. anders wären wandelbare Gesetze nie imstande, ein Werk zielbewusst hinauszuführen. Wie die wandelbaren Gesetze den unwandelbaren entsprechen, so der freie Wille den Bedingungen. Die Kraft beruht nicht auf dem freien Willen. Sie würde sein Zerstörer sein, wäre es an dem. Das Sichtbare findet seine Gestaltung aus dem Unsichtbaren, das Geschöpf aus dem Schöpfer, Raum und Zeit aus der Urewigkeit. Ja, alles geht aus Ur hervor, dem ewig Heiligen, ewig Einzigen und Wahrhaftigen. Dein Wort ist wahr. Ur habe uns zuerst nach seinem Gedanken, dann nach seinem Wort erschaffen. Unser Zyklus ist ja auf Gedanke, Wort, Tat und Folge ausgerichtet, und zwar auf das aus Unwandelbarkeit gehobene, wandelbare Gesetz. Dass das Erstere bedingungsgemäß und fundamental ausgedient haben soll, widerlegte ich. Unwandelbarkeit braucht nie in ihrer Ganzstruktur zu dienen. Wie möglich hätte sie da also ausgedient? Zuriel sieht jetzt sehr weit. Das Tatwerk setzte ja die Dienstbarkeit erst ein, weil Ur durch Freigabe eines Willeteiles an die Kindgeschöpfe unwandelbar dienen wollte. Dienen in Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Das Äußere wird aus sich selber auch nicht innerlich, wenn nicht das Innere es durch freie Dienstbarkeit sich wieder einverleibt. Gehst du von Ur ab, Sadhana? Nie, das sagt die Weisheit, ist's dir selber möglich, an den heiligen Herd zurückzukehren. Nur ein Schöpfungsopfer kann den Heimweg sichern. Und selbst darin ist dein Weg ein wandelbarer. Das Opfer ist unwandelbar. Aber merke es dir gut. Es heißt Güte, Gnade, Langmut und Sanftmut. Zur einzigen Bedingung vereint. Unbedingte Opfererfüllung. Wenn der freie Wille von Kindern anerkannt und missbraucht werden wird. Völlig zu erkennen ist's dir erst möglich, wenn du den gezeigten Rückweg gehst. Wie froh wirst du dann sein, dass das Wandelbare sein Urfundament im Unwandelbaren hat. Denn sonst würden wir Fürsten, Kraft des freien Willens, die Bedingung vom heiligen, hochgeliebten Jüngling nehmen und ein wandelbares Gesetz begründen. Wegen deines Frevels solle niemand, am wenigsten Ur, ein Notopfer bringen. Wir Träger der Grundlebensstrahlen hätten Kraft genug zur Ausführung. Da aber würde dir niemals ein Rückweg möglich werden und das Ende des Taturjahres wäre auch dein Ende. Du hast den Ablauf dieses Jahres in hellstes Licht getaucht, und ich bestätige es dir. Den Unterschied zwischen unseren Darlegungen brauche ich dir nicht zu zeigen. Selbst deine Geschaffenen ahnen ihn, aber unsere kleinsten Engelskinder sehen die Wahrheit ein. Die heilige Urmacht hat nicht abgewirtschaftet, was sie Unermessliches erschuf, waren Splitter dessen, was noch vor ihr liegt. Ihre große Tätigkeit hat erst richtig mit dem Tatzyklus begonnen, und zwar nicht für sich, für dich, Sadhana, für alle Kinder. Das Ruder, das du ergriffen hast, kommt mir eigenartig vor. Deiner Schar bringst du damit das Gegenteil der Freiheit, die du verheißen hast. Unterordnet sie sich der Befehlsgewalt, so ist's Nebensache, als was du dann fungierst. Denn das kümmerte kein wandelbares, am wenigsten ein unwandelbares Gesetz. Diese gehen zum höchsten Ruhm des Schöpfers, ihre Ordnungsbahnen gleich den ungezählten Sonnen, und sie fragen nichts nach einer abgefallenen Sadhana. Aber Ur fragt heiligst entbrannt, ob es zukünftig eine liebliche Sadhana gibt oder nicht. Mit ihm fragen wir Fürsten, mit uns deine gezeugten Kinder und unsere Scharen. Und weil wir fragen, wo bist du, Sadhana? Darum haben wir das Recht, dich zur Entscheidung aufzufordern. Du hast dich des Rechts begeben, weil du nicht mehr Kraftträgerin, sondern eine persönliche Macht sein willst. Du hast die Wahrheit kundgetan, doch wie du sie entstelltest, das enthebt dich deines Rechts. Die Kraft des Taturjahres nimmt die Sichtung für dich vor. Aber meine Liebe ruft dich zurück, und die Weisheit hat dir den Weg gewiesen. Wenn du willst, so kannst du sehen. Schau mit offenen Augen in das Licht, das aus mir strahlen konnte. Und nun. Zuriel geht zu Sadhana, ergreift deren Hände, und sein glanzüberflutetes Gesicht wird sanft. Er sagt weiter. Nun, lasse dich zum Jüngling führen. Ich trage dich zu ihm, zu Ur. Gedenke allerersten Liebe, die du erhalten hast, eines Opfers mit der Furchtbarkeit, um deinetwillen, unseres Vaters, der sein liebliches Kind betrauern würde. Denke auch an unsere Liebe. Sieh, niemand mag dich missen. Wie kannst du von uns gehen, da wir dich so lieben? Und auch deine Liebe haben wir als köstliches Geschenk empfangen. Kommt, meine Brüder, meine Schwestern, ruft Zuriel den Fürsten zu, helft tragen, helft führen. Im engen Ring umstehen die Lichtrecken, schirmend das Schöpfungskind. Der Ruf ist stark. Das Licht umgibt Sadhana wie eine Mauer. Dennoch sträubt sie sich. Soll sie sich beugen, dass sie von der ihr allein zustehenden Kraft gesprochen hat? Sich demütigen vor ihren und den hellen Scharen? Oh nein! Ihr inneres Widerstreben lockert das feste Band der Fürsten. Die vier Wächterengel treten in den Ring und Sadhanas lichtgeborene Kinder, die drei ältesten Engel. Alle bitten. Bleibe bei uns, Sadhana. Wir können allein vom Urvater leben und Kraft erhalten. Schleudere das teure Gut nicht fort, das Kronerbe, dir gegeben. Du tauscht armseligen Flitter ein. O komm, Sadhana, lass dich von deinen Kindern führen. Die Gerufene sieht niederwärts, was in ihr mächtig zuckt, unterdrückt sie mit Anstrengung und sagt: Bin ich aus euch oder seid ihr aus mir hervorgegangen? Ihr müsstet also bei mir bleiben. Seid ihr keines Liebeopfers für mich fähig? Sagt ihr auch zu Ur, bleibe du bei uns, dann bleiben wir bei dir? Spürt ihr meine große Liebe nicht? Ihr bejaht. Nun, da stellt euch her zu mir, und ihr sollt gleich mir am ersten Platze sein. Sadhana liebkost ihre Kinder, auch die von Oritam und Hakka. Es scheint, als habe sie gesiegt. Denn Zuriels Wort ist übergegangen und sie ist es, die Entscheidung fordert. Ihre Kinder kämpfen bitter. Sie hängen an Sadhana. Und wer sollte dieses herrlichste Geschöpf nicht lieben? Die liebliche Sadhana. Mit Recht hatte Ur sie so genannt. Auch Engelskinder, die sie erstmals sehen, fühlen sich zu ihr hingezogen. Allein Fürsten, Wächter und Älteste sind mit Ur verbunden. Umso mehr möchten sie Sadhana, dem Heiligen, erhalten. Sie wissen, nun kommt wieder Einung oder Trennung. Der Kampf wird schwerer. Oft fragen sie den Jüngling und erbitten Antwort, auch für Sadhana. Als sich lange Zeit nichts ändert, bitten sie den Jüngling, ganz dicht vor Sadhana hinzutreten. Sein Strahl müsste sie bezwingen. Der Jüngling tut es, des ehrlichen Kampfes wegen, den die Ersten für Ur um Sadhana austragen. Unterdessen gehen Befehlsengel zur Dunkelschar, belehren sie und zeigen den Weg, der nach Licht heilig führt. Da schaut gar manches Kind zur weißen Wolke hin, die Herrlichkeiten in sich birgt. Manche lassen sich schon willig führen. doch Satanas dämonisch werdende Augen genügen, und die Verängstigten reißen sich von den Engeln los. Satana zerstört so jede Lichtsehnsucht, was ihr leicht gelingt, denn die Dunklen sind kein Ordnungswerk. Den Jüngling, der nahe vor ihr steht, sieht sie nicht an. Die Zeit enteilt, und das Soll ist aufzubringen. Alle müssen sich zur Uhr oder zur Sadhana bekennen.